Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Ausgabe des High Noon. In dieser Reihe begrüßt Sie der Tagesspiegel regelmäßig dazu, mit unseren Expertinnen und Experten über ein aktuelles Thema zu diskutieren. Heute freue ich mich ganz besonders, Sie zu einer Premiere zu begrüßen, nämlich zum ersten High Noon Buchtalk, in der mein Kollege Christoph von Marschall, der diplomatische Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels, sein gerade erschienenes Buch vorstellen wird, nämlich dieses hier. Darüber werden wir heute sprechen. Der schwarze Freitag.
Dienstag.
Der schwarze Dienstag. Warum ein Krieg mit Russland droht und wie die Bundesregierung ihn verhindern kann. Mein Name ist Anja Wieler-Schöck. Ich bin Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels. Zu meiner Linken darf ich außerdem Roderich Kiesewetter begrüßen. Er ist seit 2009 Abgeordneter der CDU im Deutschen Bundestag und wird heute dieses Buch diskutieren. Außerdem war Roderich Kiesewetter von 2011 bis 2016 Präsident des Reservistenverbandes der Deutschen Bundeswehr. Sicher auch für unser Thema heute interessant. Herzlich willkommen, lieber Herr Kiesewetter.
Danke.
Wie immer sind auch Sie eingeladen, im Chat mit uns zu diskutieren. Schreiben Sie uns gerne Ihre Fragen in den Chat und wir greifen sie im Laufe der Diskussion auf. Bitte schreiben Sie dabei keine Romane, sondern fassen sich kurz und knackig, damit ich das nebenher lesen kann. Christoph, wir steigen ein. Dein Buch ist gerade erschienen, Der schwarze Dienstag, nicht Der schwarze Freitag. Was hat dich bewegt, es zu schreiben?
Zwei Gründe vor allem. Ich denke, dass Deutschland sich seit Jahrzehnten in seinen Erwartungen, wie die Welt sich entwickelt, immer wieder geirrt hat. Wir haben uns mehr in der Dimension schlimmer geirrt als andere Staaten, die sich auch in verschiedenen Dingen geirrt haben. Wir haben, was weiß ich, wir haben den Brexit nicht kommen sehen, den ersten Trump-Sieg nicht kommen sehen, den zweiten wollten wir nicht wahrhaben. Dass die EU zu einer Krisenunion geworden ist, wird immer noch ignoriert, weil wir ja doch eigentlich Verträge haben. Also das ist die eine Sorge, dass Deutschland sehr verspätet sich auf die Realitäten dieser Welt einstellt. Das ist der pessimistische Teil. Und ich glaube, dass wir da in einer sehr ernsten Situation sind, dass in 2-3 Jahren ein direkter Krieg mit Russland droht. Nicht in dem Sinne, dass russische Panzer nach Deutschland fahren, sondern die Bundeswehr ist die Schutznation in Litauen. Und das ist, glaube ich, was Putin vorhat, das Baltikum anzugreifen. Und die andere Seite nach diesem schwarzen Szenario ist immer, die Deutschen trauen sich viel zu wenig zu. Wir wissen gar nicht, wie gut wir sind. Also ich will beides machen mit diesem Buch. Erstens schildern, wie ernst die Lage ist und gleichzeitig Mut machen, dass wir all diese schlimmen Szenarien verhindern können, wenn wir die Lage erkennen und richtig effektiv, entschlossen und vor allem schnell handeln, denn wir haben nicht mehr viel Zeit.
Mal kurz auf den Titel zu kommen. Es trägt den Titel Der schwarze Dienstag. In der Geschichte ist das eigentlich konnotiert mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise.
Und da war es der schwarze Freitag, genau, der
genau, Black Friday. Am Dienstag genau. Ging dann sagen die große Depression los, nachdem alle die Banken gestürmt haben. Und oder auch mit dem Sturm Konstantinopels und dem Untergang des Byzantinischen Reichs. Welches Datum schwebte dir vor beim schwarzen Dienstag?
Ja, also bei mir geht es bei diesem schwarzen Dienstag um den nächsten großen Präsidentschaftswahltag in den Vereinigten Staaten. Das ist der erste Dienstag im November 2028, aus heutiger Sicht noch weit weg. Aber ich spiele so ein bisschen damit, wie dieses Wahljahr, wo Trump gewählt wurde, verlaufen ist. Ich glaube, dass auch 2028 wieder so ein Wahljahr wird, wo die Vereinigten Staaten völlig abgelenkt sind durch ihre Innenpolitik von der internationalen Szene. Sie sehen nicht, wie Putin da seinen Truppenaufmarsch macht gegen das Baltikum. Interessiert sie nicht. Es gibt wieder chaotische Dinge wie Attentatsversuche auf den damals Trump und jetzt wer auch immer dann 28 antritt und Kandidatenwechsel. Also das spiele ich so alles durch und dass das eben Putin in die Hände spielt, dass wir so einen chaotischen Verlauf der amerikanischen Innenpolitik haben. Und deswegen brauchen wir da noch gar nicht lange zu diskutieren, ob Trump im Falle eines Falles bereit wäre, den Europäern zur Hilfe zu kommen. Die nehmen das alles nicht wahr, was da in Russland möglicherweise passiert. Und ich mache das außerdem deshalb, weil ich persönlich nicht glaube, dass Russland die Fähigkeiten hat, die NATO anzugreifen, solange es noch in der Ukraine beschäftigt ist. Aber dieser Ukraine-Krieg soll ja jetzt beendet werden durch einen Deal oder runtergefahren werden. Und danach braucht Russland nach meiner Schätzung etwa 2, maximal 3 Jahre, um seine Depots wieder mit Waffen und Munition zu füllen, um die Armee zu organisieren. Und dann sind sie fähig, die NATO anzugreifen. Und die europäische NATO ohne sicheren amerikanischen Schutz ist leider keine Garantie, dass das nicht passieren wird. Und das müssen wir sehen, dass wir, wie auch immer, was wir sonst denken, Deutschland und Europa muss in der Lage sein, sich selber zu verteidigen. Und ohne das wichtigste und größte Land in der Mitte Europas, Deutschland, geht es nicht. Und das werden wir gleich diskutieren, ob wir den Eindruck haben, dass die Koalitionäre, dass die sich auf dieses Szenario vorbereiten oder ich befürchte eben leider immer noch nicht.
Herr Kiesewetter, das von Christoph von Marschall skizzierte Szenario, halten Sie das für realistisch?
Also erstmal das Positive vorweg. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass er Hölderlin zitiert, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das sage ich als Baden-Württemberger und Hölderlin-Fan, ist sehr gut, weil das Mut macht und deutlich macht, wir müssen uns anstrengen, aber auch das Rettende erkennen. Ich glaube, dass das Szenario 2028 zu spät ist. Ich bin der festen Auffassung, dass Putin sehr genau erkennt, wo unsere Stärken und Schwächen sind und dass er auch weiß, dass unsere Anstrengungen, die Sie ja sehr gut beschreiben in dem Band, unsere Anstrengungen fruchtbar sind. Und da hat er vielleicht 2 Jahre Zeit, dies zu tun. Und wir erleben gerade hybrides Vorgehen, kam erst letzte Woche aus Vilnius, Brand einer Mall, russischer Geheimdienst, Brand einer Mall im letzten Jahr in Warschau, russischer Geheimdienst, Brände von 2 DHL-Containern, Sabotage an Satelliten in Deutschland. Also Russland arbeitet ja jetzt bereits schon im hybriden Umfeld das aus. Ich glaube, dass in den nächsten 1 bis 2 Jahren die meiste Gefahr droht. Und wenn wir das überwunden haben, und das wäre das Positive, dann am Schwarzen Dienstag sind wir auf diesen Schwarzen Dienstag vorbereitet. Wenn aber Putin unsere Schwäche ausnutzt, wie Deutschland 1939, wo es auch noch nicht kriegsfähig war, sie wollten erst 41 Überfälle machen, angreifen, dann besteht die Gefahr, dass wir ein zweites 39 erleben. Und das Appeasement dazu erleben wir ja auch. Die Ukraine soll Gebiete abtreten, sagt ein sächsischer Ministerpräsident. Andere sagen, wir haben jetzt der Ukraine genug geholfen. Die Stärke des Rechts hat nicht die Kraft wie das Recht des Stärkeren. Also all diese Narrative sind gefährlich. Und unsere Bevölkerung muss wissen, dass Putin unsere Schwäche gnadenlos ausnutzen wird. Und deshalb die Stärke schon eher beginnen.
Nun gibt es ja Expertinnen und Experten, die sagen, man muss gar nicht Jahre in die Zukunft denken. Es könnte eigentlich jetzt gerade das optimale Zeitfenster sein, um die NATO mal ein bisschen zu testen. Wie stark ist der Zusammenhalt eigentlich? Würde Trump tatsächlich sagen, you're on your own, Europa muss sich selbst verteidigen? Es gibt beispielsweise Spekulationen darum, dass ein Angriff auf eine estnische Stadt erfolgen könnte. Oder René Obermann, der Airbus-Chef, hat diese Woche im Interview mit unserem Schwesterblatt Handelsblatt gesagt, er könnte sich vorstellen, dass ein Angriff so gestaltet sein könnte, dass Putin versucht, Kaliningrad anzuschließen, den Korridor zu schließen. Was würde Europa dann tun in einem solchen Fall, wenn es einen kleinen Angriff gäbe?
Beide schließt sich ja nicht aus. Sowohl die Abgrenzung von der Stadt Narva in Ostestland, unmittelbar an der russischen Grenze. Das ist wie zwischen Berlin und Potsdam. Da gibt es keine auffällige Grenze. Oder auch die Suwalki-Lücke, das ist das, was Sie ansprachen, zwischen Kaliningrad und Weißrussland zu schließen. Das ließe sich alles innerhalb weniger Tage bewerkstelligen, wenn Russland uns schwach sieht. Die eigentliche Gefahr geht aber aus von unserer eigenen mangelnden Vorbereitung, dass Trump jetzt die Seiten gewechselt hat, dass er von der Seite der Ukraine glaubt, in die Rolle eines neutralen Vermittlers gehen zu müssen, was ihm die Russen nicht abnehmen, aber uns extrem beschädigt. Und diese Position der Schwäche, dass jetzt Russland Zugeständnisse erhält, von denen sie nie hat träumen lassen, also keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, keine NATO-Truppen zur Absicherung eines Waffenstillstands, Abtretung von Gebieten und dann auch noch Übereignung von Rohstoffen, ohne dass die Ukraine eine Mitsprache hat. Das ist das Gravierende und es geht gar nicht mehr auf die anderen Punkte, die zwischen Russland und USA besprochen wurden. Rückgabe Zehntausender entführter Kinder, wird überhaupt nicht mehr drüber gesprochen. Und da sieht Putin natürlich unsere Verhandlungsschwäche, die schlechte Vorbereitung eines Hexet, eines Witkoffs, der Putin nach dem Munde redet und nicht aus Kompetenz ausgewählt wurde, sondern wegen der Höhe der Spenden, also eine Geldloyalität bewiesen hat. Und das macht mir die Sorgen und das spitzt eigentlich die Kriegsgefahr zu.
Christoph, passend zu unserem Thema gerade, kommt im Chat hier die Frage, können Sie erklären, warum Sie so sicher sind, dass Russland die baltischen Staaten angreifen wird? Du machst gerade ein Sabbatical in den USA, sprichst dort auch mit vielen Expertinnen und Experten. Kannst du das nochmal unterfüttern, was du geschrieben hast?
Ich würde es mal leicht anders formulieren. Warum bin ich so sicher, dass die Gefahr sehr, sehr groß ist? Ich sage ja nicht, ich garantiere 2028 oder in Herrn Kiesewetters Szenario schon 2027 kommt der Angriff garantiert, egal was passiert, sondern so wie wir im Moment aufgestellt sind, kann Putin erkennen, dass wir kein Match für ihn sind. Also wir können das nicht aufhalten. Es gibt Spezialisten, die machen sogenanntes Wargaming. Also sie spielen mal die Situation durch, sagen, Deutschland möchte 2027 5000 Soldaten im Baltikum, in Litauen haben. Die Litauer haben so und so viele. Wie sieht die Bewaffnung aus? Wie sehen die Munitionsvorräte aus? Wenn Putin von drei Seiten angreift, aus Kaliningrad, von Russland, von Nordosten, durch Belarus in diese Walki-Lücke rein oder nach Litauen rein, dann würde das nach diesen Simulationen, nach 10 Tagen wäre die Bundeswehr zu 60% vernichtet. Und mit 40% ist man nicht mehr kampffähig. Also nach 10 Tagen hätte er im Prinzip diesen Landkorridor, das ist ausführlich beschrieben. Und diese Wargamings, diese Simulationen, haben gleichzeitig eine sehr positive Nachricht. Wenn man die litauische Armee und die Bundeswehr ganz anders aufstellen und ausrüsten würde, dann hätten sie eine Chance, die Russen länger aufzuhalten, bis dann hoffentlich europäische Verbündete kommen. Von den Amerikanern will ich jetzt in dem Szenario nicht reden, weil weit weg dauert Wochen, Monate, amerikanische Verbände über den Atlantik zu verlegen, weiß Herr Kiesewetter als ehemaliger Offizier alles noch viel besser als ich. Also die Gefahr ist so wahnsinnig groß. Und sie können diesen Krieg dadurch verhindern, dass wir uns so aufstellen, dass Putin sagt, oh, das ist ja doch riskanter, als ich gedacht habe. Da kommt ja doch mehr Gegenwehr. Die sind ja besser ausgerüstet. Denen geht die Munition nicht nach 3-4 Tagen aus, sondern die können notfalls 3 Monate Krieg machen. Und die haben inzwischen auch angefangen, massenhaft Drohnen zu produzieren, was ja Deutschland bisher nicht tut. Wir haben stattdessen Jahre damit verbracht, zu diskutieren, ob Deutschland überhaupt bewaffnete Drohnen braucht. Nicht eine aus heutiger Sicht aberwitzige Situation. Also wir haben sehr, sehr viel Zeit verloren. Wir müssen jetzt sehr, sehr schnell in die Gänge kommen. Das geht alles, wenn diese Koalitionäre die richtigen Prioritäten setzen. Und das ist leider meine Befürchtung. Deutschland ist noch sehr, sehr in den alten Gewohnheiten, wie man Koalitionsgespräche führt. Und dann geht es nicht um die Sicherheitspolitik, sondern um Sozialpolitik und Renten und Bürgergeld. Und die Migration ist auch wichtig. Aus meiner Sicht 3 Sachen. Die oberste Priorität ist, sich so aufstellen, dass Putin abgeschreckt wird. Das zweite ist, die Wirtschaft wieder in Ordnung bringen, dass sie wettbewerbsfähig ist, damit wir die nötigen Steuereinnahmen haben. Und das dritte ist Migration, weil das ein Wahlversprechen ist, das wichtig ist. Aber das ist wirklich erst das dritte. Und alles andere ist auch wichtig, aber zweitrangig. Die Koalition, diese Parteien sind gewählt worden, damit sie Sicherheit und wirtschaftlichen Aufschwung organisieren. Das müssen sie liefern. Und dann können wir auch Putin abschrecken, ohne diese beiden Vorbedingungen geht es nicht.
Herr Kiesewetter, Sie sind ja sozusagen Insider. Kann die zukünftige mögliche Koalition das liefern, was Christoph von Marschall gerade gefordert hat?
Ich hoffe, wir haben keine andere Lösung, als das zu tun. Dazu braucht es aber etwas mehr als Sondierungspapiere und rund 170 Seiten gute Texte, wo sich die Arbeitsgruppen Mühe gegeben haben. Aber es fehlt, sagen wir mal, das Gesamtnarrativ. Ich will es mal umschreiben mit Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung oder Deutschland verlässlicher Partner in Europa, ein Europa, das sich schützt und schützen kann. Und dass wir darin auch sehr deutlich sagen, dass die Ukraine Teil unserer Sicherheit ist, weil die Ukraine uns schützt, Zeit gewinnt. Wir unterstützen die Ukraine nicht aus Solidarität, sondern weil es in unserem ureigensten Interesse ist, aber auch, weil die Ukraine Dinge in dieser Kriegsführung inzwischen beherrscht, von denen wir meilenweit entfernt sind. Und deswegen muss der Fokus auf Sicherheit und Wirtschaft liegen, sicherlich auch irgendwo auf Migrationsbegrenzung und Modernisierung. Aber das ganz Entscheidende ist, dass unserer Bevölkerung klargemacht wird und der Bevölkerung kann man es auch zumuten, dass unsere Sicherheit auf dem Spiel steht. Wie lange wollen wir denn noch Drohnenüberflüge über deutschen Kraftwerken hinnehmen? Wie lange wollen wir noch Zerstörung von Bahninfrastruktur, nämlich die Zerstörung von Glasfaserkabeln hinnehmen? Das sind alles Punkte, die uns wirklich zu schaffen machen. Und da wünsche ich mir, dass die beiden Parteivorsitzenden, der Kanzler und Vizekanzler in Spee, dass die beiden das unter so ein Narrativ stellen und die Arbeitsgruppen dann auch unter diesem Ziel vereint werden. Das muss jetzt ganz schnell geschehen, denn ich glaube nicht, dass die Bevölkerung auf weitere Ausführungen zur Mütterrente, zum Mindestlohn und vergleichbaren, sehr wichtigen, aber doch sehr orchideenhaften Punkten achten, sondern die Bevölkerung will wissen, haben wir ein Land, das einen Freiwilligendienst aufbaut? Werden wir in einen Pflichtdienst gehen? Werden wir ausreichend Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz haben? Haben wir ausreichend Möglichkeiten für Freiwillige, sie zählen auch dazu, die gerne sich weiterbilden wollen im Bevölkerungskatastrophenschutz oder in der Reserve. Wie stark ist unser Land, da die Bevölkerung auch einzubinden, die viel weiter ist als so einer oder andere Diskussionsbeitrag in Berlin.
Hier im Chat kommt gerade die Frage, was müsste denn 2025 noch konkret politisch passieren, damit Westeuropa, so wird hier gefragt, verteidigungsfähig ist?
Ich finde es interessant mit dem Westeuropa. Auf jeden Fall sollten wir lernen von Finnland und Schweden, die in ihrer Neutralität ungeheuer wehrhaft waren und jetzt sehr viel Wehrhaftigkeit mitbringen, von den baltischen Staaten, Polen und Tschechien und in gewissem Maße auch der Slowakei. Das sind die Länder, die sehr früh in die NATO wollten und es ja dann auch geschafft haben, aus eigener Sicherheitsvorsorge und eigenem Willen gegen ein bisschen westeuropäische Bedenken. Und dieses Westeuropa muss begreifen, dass Europa nur dann stark ist, wenn in Osteuropa verstanden wird, dass Portugal, Spanien und Italien mehr unter Migrationsdruck und Klimaanpassung leiden als unter der russischen Bedrohung. Dass aber diese Länder ungeheuer wirtschaftlich benachteiligt werden, wenn der Krieg in Osteuropa ausbricht, dann ist ganz Europa, steht dann auf dem Spiel. Und dann haben diese Länder auch nichts davon. Deswegen ist es schon wichtig, sie stärker an der Sicherheit in Osteuropa zu beteiligen, aber auch in Osteuropa klarzumachen, was es bedeutet, wenn der Mittelmeerraum ein Raum ist, der nicht mehr durch eigene Sicherheit gewährleistet ist, denn dort ist eine US-Flotte. Und wenn diese US-Flotte abzieht, ist dort ein Vakuum. Die Russen sind aus Syrien jetzt nach Libyen gegangen, auch mit Marinekräften. Also da, glaube ich, wächst auch ein Sicherheitsverständnis. Und zur Frage im Chat eben auch, was Deutschland selbst angeht, glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass wir die Voraussetzungen schaffen, rasch einen Freiwilligendienst aufzubauen, mit dem Ziel irgendwann eines Pflichtdienstes, bis wir die Voraussetzungen geschaffen haben. Aber wir deckeln das bei 80.000 jungen Menschen im Freiwilligen Sozialen Jahr und Bundesfreiwilligendienst. Warum soll man nicht einen Gedanken der Grünen aufgreifen, die sagen, ein Freiheitsjahr und statt den 6 Monaten, die sie anbieten, dass man doch 12 Monate daraus macht, aber 6 Monate solide Ausbildung halte ich für sehr wichtig.
Drei Punkte sind mir ganz, ganz wichtig. Das erste hat Herr Kiesewetter jetzt schon zweimal angesprochen. Wir sind bereits im Krieg. Wir sehen es nur nicht und wir nennen es nicht so. Es gibt sogenannte hybride Angriffe oder auch gar nicht so hybride. Es gibt Attacken auf Einkaufszentren und so weiter. Wir werden über das cybermäßig angegriffen, werden deutsche Netze lahmgelegt. Das sind eigentlich kriegerische Akte. Die sehen wir nur nicht so, weil es halt nicht unser klassischer Kriegsbegriff ist, dass da Soldaten marschieren, schießen, Panzer rollen, nicht? Aber wir sind bereits, Russland testet uns bereits jede Woche und das müssen wir sehen. Und dass dieses binäre, entweder wird nicht geschossen, dann ist Frieden, oder es wird geschossen, dann ist Krieg, so funktioniert das nicht mehr. Wir sind da in einer Grauzone, das ist das erste ganz Wichtige. Das zweite, von wem können wir das meiste lernen, um einen Krieg gegen Russland zu verhindern? Von der Ukraine. Die musste es nur leider sehr, sehr blutig lernen, wie man sich gegen Russen erfolgreich zur Wehr setzt. Wir sollten also genau analysieren, was die Ukraine richtig macht, wie die sehr schnell ihre Wirtschaft so umgestellt hat, dass sie sehr schnell die nötigen Waffen, die Munition, die Drohnen produzieren kann. Das können die inzwischen besser als wir. Und das ist der dritte Punkt. Wir haben so ein zwiespältiges Verhältnis zu dieser Ukraine. Ach Gott, die Armen, die sind doch so schwach. Ohne unsere Hilfe könnten die ja gar nichts. Das stimmt. Auf der anderen Seite stimmt, es gibt keine schlagkräftigere Armee in Mitteleuropa im Moment als die ukrainische Armee. Die hat in 3 Jahren Krieg gelernt, was man machen muss, wie man sich zur Wehr setzt. Und daran sind die viel, viel besser als die Polen, die Balten, wir Deutschen. Also wir selber, uns möchte ich doch nicht wünschen, dass wir, erst wenn wir im Krieg sind, anfangen zu lernen, wie man eigene Opfer vermeidet und wie man den Gegner aufhält. Das können wir heute alles schon von der Ukraine lernen. Und deswegen das Wichtigste, was zwischen unserer heutigen Lage steht und diesem Kriegsszenario, egal ob wir das auf 27 oder 28 verlegen, ist der Widerstand der Ukrainer. Und hier kommen wir zu einer ganz schwierigen moralischen Abwägung. Jeder von uns möchte, dass Kriege enden, dass Menschen nicht mehr sterben. Ist doch klar. Auf der anderen Seite müssen wir erkennen, weil wir so schlecht vorbereitet sind, weil wir so viel Zeit verloren haben, je länger die Ukraine kämpft, umso besser für unsere Sicherheit, weil es uns die Möglichkeit gibt, die verlorene Zeit aufzuholen, Munition zu Waffen, Fabriken zu bauen und uns vorzubereiten. Und das ist eine sehr bittere Erkenntnis, dass wegen europäischer Versäumnisse dürfen wir im Moment gar nicht wünschen, dass der Ukraine-Krieg endet, sondern wir müssen sagen, bitte, bitte, wir geben euch alles, kämpft weiter, auch wenn der Trump und der Putin euch davon abhalten wollen. Wir Europäer werden es euch ermöglichen. Das ist einer der besten Selbstschutze, den wir im Moment haben. Aber es ist eine wirklich sehr, sehr traurige und sehr, sehr bittere Erkenntnis, dass Ukrainer weiter sterben sollen, damit wir sicherer sind und unsere Verteidigung organisieren können.
Herr Kiesewetter, das Stichwort Mentalitätswandel ging gerade, fiel gerade schon auch im Chat. Ist es ein paar Mal erwähnt worden. Hier wird Roman Herzog zitiert, Deutschland muss einen Ruck gehen. Was braucht es denn, damit dieser Mentalitätswandel kommt? Im Moment hat man das Gefühl, es entwickelt sich eher in die andere Richtung. Bei der Bundestagswahl haben Parteien an den Rändern damit Stimmen gefangen, dass sie für eine Friedenslösung in der Ukraine ein Zugehen auf Russland optiert haben, sinkende Beteiligung Deutschlands bei der Unterstützung der Ukraine. Was kann man tun, damit ein Verständnis dafür entsteht, welche Gefahren hier drohen?
Ich will da an drei Punkten ansetzen. Zuallererst beim Friedensbegriff. Unsere Bevölkerung weiß im Grunde genommen, dass Frieden nicht Waffenstillstand ist. Aber manche politische Partei sagt, Waffenstillstand, dann haben wir Frieden. Dabei ist aus russischer Sicht ein Waffenstillstand nur die Unterbrechung zwischen zwei Kriegen. Das haben wir bei Minsk I, Minsk II, 2014, 2015 erlebt. Also dass das allererste ist, worauf baut die Bundesrepublik Deutschland auf? Da sind wir bei Westdeutschland und das haben viele in Ostdeutschland leider noch nicht so ganz inhaliert, auf Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung und nicht auf einem Appeasement gegenüber Russland. Die deutsche Wiedervereinigung ist gewonnen worden, weil Bush militärische Stärke gezeigt hat und weil Gorbatschow eingelenkt hat und weil die Bevölkerung in Mittelosteuropa bereit war, Lasten auf sich zu nehmen und sich von den Unrechtsregimen zu befreien. Aber es war zuallererst militärische Stärke. Und die geht zurück auf die Bereitschaft von Helmut Schmidt und Helmut Kohl, den NATO-Nachrüstungsbeschluss zu machen. Das ist der zweite Punkt. Es ist eine Frage auch der politischen Bildung, der Zumutung, der Bereitschaft der Politik, auch der Bevölkerung zu sagen, wir haben Herausforderungen und die müssen wir gemeinsam angehen. Und da wünschte ich mir, dass der Bundespräsident in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit ein neues Narrativ findet. Er hat ja schon einmal angefangen, indem er gesagt hat, wir brauchen ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Er hat sich nicht durchgesetzt, weil in der Bundesregierung eine Partei war, die überhaupt keine verpflichtenden Dienste haben will, was bitter ist. Und der dritte Aspekt ist, dass wir unserer Bevölkerung sagen, Wehrhaftigkeit beruht auf auch einer guten wirtschaftlichen Basis. Wehrhaftigkeit erzielen wir nicht nur durch Freiwilligendienst, sondern auch, indem wir eine Industrie haben, die hochmoderne Produkte hat und die in Europa mithilft, dass auch andere Staaten sich diese Produkte leisten können. Also Standardisierung der Produkte, verbesserte Zusammenarbeit, das Stichwort ist dann Interoperabilität, aber im Grunde genommen, dass unsere Wertschöpfungsketten ausgeweitet werden. Und dass wir auch begreifen, dass wir als rohstoffarmes Land auf den Schutz von Lieferketten weltweit angewiesen sind. Es wurde Roman Herzog dankenswerterweise zitiert. Sein Nachfolger hatte die Herausforderung, dass er gesagt hat, wir müssen zur Not auch bereit sein, Lieferketten zu schützen. Und da geriet er sehr unter Beschuss und ist dann unter anderem deswegen zurückgetreten. Dass wir also uns klar sein müssen, unser Wohlstand beruht auch darauf, dass wir uns auf weltweite Lieferketten von Staaten, die sich an Menschenrechte halten und nicht Kinderarbeit nutzen, dass wir auf diese Ketten auch aufbauen können und dass wir sie auch schützen müssen mit Marinepräsenz, mit Entlastung der Amerikaner im Indopazifik. Und dazu gehört eben auch, dass das unsere Bevölkerung weiß, wir aber auch den Amerikanern deutlich machen, was für einen Mehrwert sie mit einer Kooperation mit einem starken Europa haben.
Mhm. Christoph, ich meine, beim Thema Wehrpflicht bleiben, ist das ein existenzieller Schritt für Deutschland? Siehst du das als wesentlichen Bestandteil einer Verteidigungsstrategie?
Ich glaube, dass die meisten verstanden haben, dass möglicherweise die Entscheidung, die Wehrpflicht abzuschaffen, damals langfristig keine gute Idee war und man hält sie gerne zurück. Aber wir müssen auch klar sehen, was wir in welchen Zeiträumen schaffen können. Ich halte es im Moment für viel, viel wichtiger, die Berufsarmee, die wir haben, so auszurüsten, dass sie erstmal abschreckungsfähig ist. Natürlich, wenn man sich was wünschen dürfte, würden wir gleichzeitig die Wehrpflicht wieder einführen und gleichzeitig Kreiswehrsämt aufbauen. Die ganzen Depots, die man in meiner Jugend noch hatte, für Munition, für Waffen, für Uniformen, für all das. Nur, wir werden das nicht gleichzeitig leisten können, nicht? Sondern da muss es eine... Das machen wir zuerst und das machen wir hinterher. Und in 10 Jahren müssen wir so aufgestellt sein. Aber der Zettel für die nächsten 2 Jahre, da steht für mich nicht die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Also ich meine jedenfalls die Umsetzung drauf. Wenn die Parteien sich dazu entschließen könnten, das verpflichtende Ja einzuführen mit der Wahlmöglichkeit, das wäre sicher sehr, sehr gut. Dann müssen auch nicht alle das Gefühl haben, sie müssen zur Bundeswehr gehen. Die wollen, können es tun. Das wäre schon mal gut. Aber wir müssen einfach sehen, dass das System, das wir abgeschafft haben, das über 40 Jahre nach dem Krieg existierte, mit Luftschutzbunkern, mit Kreiswehrersatzämtern, mit einer Reserveaufbau und so weiter, das ist ja seit 30 Jahren weg. Und das kann man nicht schnips jetzt für die nächsten 2 Jahre organisieren. Und deswegen politisch bin ich dafür. von der Priorität und Posteriorität würde ich sagen, erstmal eine abschreckungsfähige Bundeswehr, so wie wir sie haben, vor allem in Litauen. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich 3,5% vom Bruttosozialprodukt ab diesem Jahr, nicht erst irgendwann, sondern jetzt sofort. Und deswegen Wehrpflicht, ja, ist ein vernünftiges Ziel, aber ist jetzt nicht das erste auf meiner To-Do-Liste.
Mhm. Du hast darauf hingewiesen, dass wir uns ja bereits im Krieg befinden, dass nämlich zwar der konventionelle Krieg in der Ukraine stattfindet, aber dass hybride Angriffe gegen die NATO in vielfältiger Weise schon geschehen. Wie kann Europa denn seine Abwehr gegen diese Art von Angriffen stärken? Und hier kam auch gezielt die Frage nach, wie kann sich Europa nicht nur vor russischer, sondern auch vor chinesischer Spionage schützen?
Ja. Wir müssen einfach sehen, was passiert und dann learning by doing. Nicht? Also wir stellen auf einmal fest, dass da Schiffe durch die Ostsee fahren und die machen absichtlich Pipelines oder Datenleitungen kaputt mit ihren Ankern oder was auch immer. Das sind nicht Unfälle, das sind nicht Zufälle, das sind Tests, was wir dann machen, wie wir reagieren. Und natürlich ist es leider auch so, dass jede unserer Reaktionen Putin eine Information gibt, wie wir reagieren, wann wir reagieren, wie schnell wir reagieren, was es ihm dann wieder ermöglicht, darauf seine neuen Angriffe einzustellen. Aber so ist das nun mal in so einer Situation, da kommen wir nicht raus. Also wir müssen, für mich ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir wirklich als Gesellschaft und die politische Klasse begreifen, wir sind nicht mehr im Frieden. Das ist der erste Punkt. Eine mentale Zeitenwende, dass wir sagen, so ist die Lage, wir haben uns das nicht so gewünscht, wir sind nicht diejenigen, die den Konflikt wollen, aber wenn wir von außen uns der Konflikt aufgezwungen wird, dann müssen wir uns zur Wehr setzen. Das können wir nur gemeinsam. Und ich glaube, in der Ostsee funktioniert das besser, weil es dort eine ganze Menge Anrainer gibt, die Erfahrung mit russischen Bedrohungen haben. Ich sage nur mal russische U-Boote, sowjetische U-Boote in den schwedischen Schären. Das ist ja ein Jahrzehntethema gewesen. Die Finnen leben so lange schon direkt an der russischen Grenze, sind von ihrer Bevölkerungsgröße klar unterlegen und haben eine sehr, sehr effektive Reservearmee. Die Balten, glaube ich, bereiten sich auch innerlich selbst auf solche Dinge wie Partisanenkampf und sowas vor, weil sie natürlich auch kein Match sind. Die Schwierigkeit in Europa sind andere große Länder, die weiter weg sind von Russland. Also ich würde mal sagen, Frankreich, Spanien, Italien müssten von ihrem Bruttosozialprodukt wesentlich mehr leisten zur gemeinsamen europäischen Verteidigungsfähigkeit. Aber meine politischen Erwartungen, dass sie das auch tun werden, sind sehr, sehr gering. Und deswegen setze ich auch weniger auf EU-Abwehr als auf die Koalition der Willigen. Die reicht dann von Tschechien über Polen, die baltischen Staaten, Finnland, Schweden, Norwegen, ein NATO, nicht EU-Mitglied, aber sehr wichtig, Dänemark, ein ganz, ganz wichtiger Partner und dann Deutschland als die große Macht in der Mitte, ohne die es nicht geht. Und dann haben wir Gott sei Dank noch die Briten, die geografisch weiter entfernt sind von Russland, aber dieses traditionelle Denken haben, dass das Gleichgewicht auf dem Kontinent für sie wichtig ist und sie sind nicht an der EU interessiert, aber sie sind an militärischer Zusammenarbeit interessiert. Und das ist eine gute Nachricht für uns.
Mhm. Auf die Koalition der Willigen und Europa kommen wir gleich noch zu sprechen. Herr Kiesewetter, ich möchte Sie zu einem Punkt, den Christoph von Marschall gerade erwähnt hat, kurz befragen. Und zwar, Christoph hat es so formuliert, wir müssen schauen, was da passiert. Das ist ja eine reaktive Verteidigungshaltung. Können wir denn einen Schritt gehen, dass wir in eine proaktive Verteidigungshaltung kommen? Antizipieren, was kommt, um besser vorbereitet zu sein?
Naja, unsere Nachrichtendienste warnen ja schon lange vor bestimmten Entwicklungen und es ist eine Frage, wie die politische Leitung, also das Kanzleramt, diese Dinge annimmt. Und wir haben, das kann man gut verknüpfen mit der Koalition der Willigen, ja die Tallinn-Initiative gehabt, die damals Boris Johnson und Kaja Kallas ins Leben gerufen haben, mit insgesamt 11 europäischen Staaten, weil sie damals Deutschland und Frankreich nicht getraut haben in der Unterstützung der Ukraine. Ihnen fehlte aber die Wirtschaftskraft, aber sie haben sich sehr stark koordiniert. Und diese Länder sind natürlich bereit, mit Deutschland dies zu machen. Die Slowakei ist raus, Frankreich ist drin in dieser Koalition der Willigen. Da tut sich einiges. Aber dieses Vorausschauende, was heißt das denn? Schauen wir einfach mal ganz praktisch auf Sondierungspapier. Das Sondierungspapier hat nur Bestand gehabt, weil man die Grünen eingebunden hat, die drei ganz wesentliche Punkte für so eine Vorausschau eingebracht haben. Investitionen des Sondervermögens in Satelliten, in eine Stärkung der Nachrichtendienste und in einen besseren Cyberschutz, insgesamt also auch Modernisierung der digitalen Infrastruktur. Also Nachrichtendienste, Satelliten und zivile Reserve kann ich es einfach so umschreiben. Also wir sehen, dass wir eine Partei haben, die jetzt in der Opposition ist, die aber in diesen Schritten, das war ja auch Habeck, der gesagt hat, 3,5%, die sich im Grunde genommen jetzt in Teilen des Regierungsprogramms wiedersehen, weil sie schon vor den Wahlen Punkte der Vernunft gesagt haben. Und ich halte sehr viel davon, dass man parteiübergreifend schaut, welche der Parteien haben auch im Wahlkampf die Dinge angesprochen, die notwendig waren und haben sie nicht verschwiegen aus Angst vor möglichen Entwicklungen in Mittelostdeutschland oder aus anderen Opportunitätsgründen. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar und ich glaube, dass wir an drei Punkten ansetzen müssen. Das erste ist, dass unsere Dienste mehr Befugnisse brauchen unter Einhaltung der Gesetze, aber dass sie im Rahmen der frühen Erkenntnisse mehr an Staatsanwaltschaften und Polizeien geben dürfen. Zweitens, dass wir die Vorbereitung der Streitkräfte, wie Herr von Marschall es ansprach, auch durch mehr Übungen in der Fläche fördern, dass also die Bevölkerung an das Erscheinungsbild von Streitkräften, auch von alliierten Streitkräften, gewöhnt ist, dass auch die Soldaten wieder gewöhnt sind, mit Bauern, mit Bürgermeistern zu verhandeln, wenn sie irgendwo mit ihren Fahrzeugen unterziehen müssen, wie man das früher nannte. Und der dritte Aspekt ist, dass wir auch von den Balten, den Polen, den nordischen Staaten lernen, dass sie ein Frühwarnsystem entwickeln. Und dazu ist ja im Gespräch ein aufgewerteter Bundessicherheitsrat, der quasi die Sensoren zusammenbindet. Aber ich wiederhole nochmal den Eingang. Es nützt nichts, wenn wir all diese Dinge gut aufbereiten, aber die politische Führung es weder hören will, noch das Verständnis für einen militärischen Ratschlag oder für eine Information der Nachrichtendienste hat. Und deswegen brauchen wir auch Zivilcourage in der Führung der Nachrichtendienste und in der Führung des Militärs, die eben ohne auf ihr Amt zu achten, aber auf die Würde des Amtes und die Sicherheit des Landes zu achten, sagen, was wirklich notwendig ist. Also die Courage auch zu sagen, auch wenn es vielleicht einem selber persönlich nicht so entgegenkommt, dass man sagt, Herr Bundeskanzler, wir haben hier eine Herausforderung, Sie müssen in den Bereichen handeln, weil wir sonst zu bequem sind und in den und den Bereichen massiv Nachteile erleiden, beispielsweise erhebliche Verluste. Und nochmal was ganz Konkretes, wir brauchen Reservekrankenhäuser. Wir haben gerade eine Krankenhausreform. Es sollen über 400 Krankenhäuser in Deutschland geschlossen werden. Ich glaube, dass wir 200 davon als Reservekrankenhäuser brauchen in der Nähe von medizinischen Einrichtungen, beispielsweise von Feldlazaretten, von Sanitätseinrichtungen der Bundeswehr, von Militärkrankenhäusern, um aufkommende Flüchtlinge, aber auch aufkommende Verwundete dafür vorbereitet zu sein. Wenn wir es nicht brauchen, ist es gut. Aber wir haben so viele Ärztinnen, Pflegekräfte und andere, die in Zweitfunktion in der Wissenschaft oder sonst wo sind, die in Zweitfunktion dann in solchen Reservekrankenhäusern ihre Reserveposten haben müssen. Also wenn wir in diese Wehrhaftigkeit gehen, dann ist auch ein Angriff für Putin deutlich schwieriger, weil er weiß, die Gesellschaft hat ein anderes Mindset, was Sie am Anfang ja auch sagten.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, an dieser Stelle nochmal zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Menge Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die leben eigentlich in einem Bewusstsein friedliches Europa. Was reden hier die ganze Zeit von Krieg und wir brauchen schon Feldlazarette in Deutschland und für den Notfall und so weiter. Wir müssen uns nochmal klar machen, warum dieses Spannungsverhältnis ist, dass gerade in Deutschland so eine geringe Bereitschaft ist, sich dieser Realität zu stellen. Und diese Verwunderung da ist. Und wir haben eine sehr schlechte Russland-Aufklärung in der Vergangenheit gehabt. Der Bundesnachrichtendienst war nicht der Geheimdienst, der gesagt hat, dass Putin einen Angriff auf die Ukraine vorbereitet. Wir hatten Wahlkampf 2021. Da standen 100.000 russische Truppen an der ukrainischen Grenze, bereit einzumarschieren. Und wir haben über alles geredet in diesem Wahlkampf, nicht über den drohenden Krieg. Und als dann britische und amerikanische Dienste sagten, nach ihren Erkenntnissen sind die Manöver, die der Putin da veranstaltet, das sind alles getarnte Kriegsvorbereitungen und der Angriff wird dann und dann beginnen, dann haben wir noch gelacht und haben gesagt, ach guck mal, am Dienstag sind sie noch nicht einmarschiert, wie die Amerikaner sich mal wieder irren, dann begann halt der Angriff am Donnerstag. Ja gut, aber wir waren blind, andere haben es gesehen. Und heute ist die Lage so und es wird leider nur in relativ kleinen Zirkeln diskutiert, Putin produziert im Moment mehr Waffen und mehr Munition als die komplette NATO zusammengenommen, inklusive der Amerikaner mit ihrem riesigen Rüstungssektor. Warum macht der das wohl? Die braucht er nicht alles in der Ukraine. Putin hat im Moment 1 Million Soldaten unter Waffen und hat das Ziel ausgegeben, 2026, also in anderthalb Jahren, 1,5 Millionen Soldaten zu haben. Warum macht er das? Er hat es uns doch gesagt, was er vorhat. Der Untergang der Sowjetunion ist in seinen Augen die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Er will den früher sowjetischen Raum jetzt als russischen Hegemonialraum zurückhaben. Dann können wir mal sagen, ja, der spinnt halt, müssen wir nicht ernst nehmen. Ich fürchte, wenn jemand sowas sagt und gleichzeitig eine solche Rüstungsproduktion bereit macht und gleichzeitig Soldaten auf große Armeen aufstellt, dann ist es zumindest ein Grund, es ernst zu nehmen und sich darauf vorzubereiten, dass was passieren könnte. Und im besten Fall schaffen wir es, den Angriff zu verhindern, dadurch, dass wir uns aufstellen. Aber zu sagen, das klingt doch alles so irreal in dem heutigen Europa, das wird der doch nicht machen, das ist keine sinnvolle Politik. Und das sind alles sehr traurige und unangenehme Gedanken. Wir alle haben innere Widerstände. Aber ich glaube, wir müssen uns mit diesen Worst-Case-Szenarien beschäftigen, weil es der beste Weg ist, sie zu vermeiden.
Kritikern würde ich auch noch ergänzend sagen, viele von uns sind ja groß geworden mit dem Satz, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Im ersten Teil, nie wieder Faschismus, steckt viel Wahres drin, denn auch Russland geht sehr faschistoid vor, hat sehr viel von der Hitlerwehrmacht und der Waffen-SS und der SS gelernt. Aber so wie wir sagen, nie wieder Krieg, sagen andere aufgrund der Geschichte, die wir über sie furchtbar ausgeübt haben, nie wieder wehrlos. Und ich glaube, in der Art und Weise, wie wir jetzt die Ukraine sehen, muss für uns die Lehre sein, nie wieder wehrlos. Also auch die Bereitschaft zu erkennen, dass ein Appeasement um jeden Preis einen Staat wie Putin aufgestellt ist, nur einlädt, die Schwäche auszunutzen und das Imperium weiter auszudehnen. Putin hat ja von seinen Kriegszielen, alle ehemaligen Warschauer Paktstaaten aus der NATO zu bringen und alle ehemaligen Sowjetrepubliken aus NATO und EU zu bringen und als Teil der Russischen Föderation einzuverleiben, nicht nachgelassen, nicht aufgegeben.
Herr Kiesewetter, Sie haben vor kurzem gesagt, dass es wünschenswert wäre, wenn es in der Union zu einer Aufarbeitung der verfehlten Russlandpolitik der Vergangenheit käme. Mit Blick auf die Vermeidung des Wiederholens dieser Fehler. Sind Sie zuversichtlich, dass das geschehen wird?
Also wir haben zunächst einmal, das ist, glaube ich, eines der ganz wenigen Pluspunkte der letzten Bundesregierung. Es ist Deutschland gelungen, als wirtschaftsstärkste Nation in Europa, sich komplett unabhängig zu machen von russischer Energie. Und insofern glaube ich, dass wir jetzt nicht daran anknüpfen sollten. Insbesondere sind ja diejenigen, die russische Energie wieder haben wollen, jetzt plötzlich zu Trump-Unterstützern geworden und sagen, ja, wenn die Amerikaner Nord Stream kaufen und wieder beleben, dann haben wir ja zur transatlantischen Zusammenarbeit zwischen USA und Russland beigetragen. Ich halte das für hochheikel, weil dann die alten Albträume der Balten, also Estland, Lettland, Finnland, Polen, aber erst recht der Ukraine wieder hochkommen. Wieder ein Sonderabkommen, diesmal sogar mit den Amerikanern und den Deutschen, die Energie aus Russland beziehen, an der Ukraine vorbei, an den Ländern dazwischen vorbei. Und ich halte das für hochbrisant, weil es nicht nur in der Union diese Stimmen gibt und in der SPD, sondern auch in Teilen des Militärs gefördert wird. General Kujat als Berater von Sarah Wagenknecht, der mal mit Dugin, dem früheren Eisenbahnchef und Nachrichtendienstler, im Dialog der Zivilisation zusammengearbeitet hat, der sagt, unser wichtigster Nachbar ist Russland. Wir werden mit Russland nur im Frieden leben, wenn wir die Länder dazwischen durch die Brille Russlands sehen und diese Länder sich orientieren an Deutschland oder Russland. Also er spricht ihnen ein Eigenrecht, eine eigene Souveränität ab. Und diejenigen, die das beflügeln, stärken diese alten Ängste wieder. Deswegen glaube ich, bedarf es einer Aufarbeitung, warum es zu Nord Stream 2 kam, obwohl 2016 schon absehbar war, dass Russland sich im Informationskrieg mit uns sieht, Stichwort Fall Lisa, und weil wir gesehen haben, dass Nord Stream immer als politisches Projekt von Russland verstanden wurde und Merkel erst Ende 21 gesagt hat, ja, das war auch ein politisches Projekt und sie hat es ja immer als wirtschaftliches Projekt geframed. Also diese alten Geister, das müssen wir wirklich offen ansprechen, können wir uns nicht mehr leisten. Das schadet unserer Glaubwürdigkeit und es macht auch die Energiepolitik, die wir in den letzten 3-4 Jahren hatten, komplett unglaubwürdig und es finanziert wieder Russland und es belohnt den Aggressor, weil er im Grunde genommen danach Business as usual machen kann und wir dann noch die Reparation Russlands an die Ukraine bezahlen. Also herzlichen Dank, nein.
Kurz bei Nord Stream zu bleiben, das war ja ein sehr, sehr heißes Thema zwischen Deutschland und den USA während der ersten Trump-Administration. Richard Grenell hat es damals als Botschafter der USA in Berlin auch sehr amplifiziert, sehr drastisch vorgetragen. Und nun gibt es Spekulationen, dass ausgerechnet er an der Wiederaufnahme von Gesprächen zu einer Inbetriebnahme von Nord Stream 2 gereist sein soll. Können Sie das erklären? Können Sie sich das erklären?
Ja, es geht hier tatsächlich um Geschäftsinteressen. die Chance, den Energiemarkt der Zukunft, der langfristig über erneuerbare Energien und Wasserstoff läuft, zu verzögern, um noch weiter über fossile Energien Geld zu verdienen. Und von amerikanischer Seite geglaubt wird, wenn man mit Russland auf dieser Ebene zusammenarbeitet, man sie vielleicht aus der Annäherung von China bringen kann. Dieses Denken von Grenell, das aber auch Vance und andere haben und auch bei uns einige, deren Namen ich jetzt nicht nenne, verkennt, dass Russland diesen Krieg ja nur mit einer Unterstützung von China, Iran und Nordkorea führen kann, diese Krink-Allianz. Und diese Krink-Allianz tut alles, den Westen zu spalten. Und diese amerikanische Administration geht auf den Leim der Spaltung und glaubt dann, eigene Geschäftsinteressen bedienen zu können und dabei nebenher noch die Amerikaner und Russen zusammenzubringen. Das wird Putin brutal ausnutzen. Das wird zu Lasten Europas gehen. Deswegen wäre das auch gut für weitere journalistische Arbeit, dies intensiv aufzuklären.
Ich lebe ja zurzeit in den USA seit vergangenem September, weil ich halt dieses Sabbatical bekommen habe, um das Buch zu schreiben. Und das ist wirklich eine der eindrücklichsten Erfahrungen, wie außenpolitisch und strategisch blind Trump, seine Leute, aber auch viele Anhänger in der Republikanischen Partei vorgehen. Das ist gar nicht die Republikanische Partei, die wir von früher kannten, wo wir immer die Sorge hatten, die denken viel zu sehr im Kalten Krieg, sehen Russland viel zu sehr als Feind. Der Glaube unter diesen Trump-Anhängern, dass der so ein genialer Dealmaker ist und der wird das schon hinkriegen, da ein ganz tolles Abkommen hinzukriegen, es ist also auf eine erschreckende und eine verblüffende Weise realitätsfremd, wenn man diese amerikanischen Debatten erlebt. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so, dass man sehr harte strategische Debatten in den USA, in den Thinktanks erlebt, die hier gar nicht geführt werden. Und das ist der nächste Punkt, warum wir es wirklich begreifen müssen, dass wir es alleine können. In Amerika, das wird Ihnen praktisch von jedem, mit dem ich diese Themen dieses Buches diskutiert habe, immer wieder gesagt, denken Sie im Zwei-Fronten-Szenario. In Deutschland wird das kaum gesprochen. Was ist denn, wenn sich China, also Präsident Xi und Präsident Putin Russland absprechen und gleichzeitig zwei Kriege beginnen? Die Chinesen um Taiwan und die Putin greift das Baltikum an. Es ist doch klar, wie dann die Arbeitsteilung ist. Die Amerikaner werden sich dann nur um den Pazifik, um Asien, um die Auseinandersetzung mit China kümmern und werden wieder sagen, das mit Russland, das müsst ihr Europäer alleine können. Also wir sollten gar nicht so viel Zeit damit verbringen, ist denn das alles realistisch, was der Marshall da erzählt? Da kommt ein Angriff Putins und der Trump hat offen gelassen, ob Amerikas Beistandsgarantie gilt oder nicht. Wenn man mal in diesen harten Szenarien denkt und auf sie vorbereitet sein möchte, dann muss man einfach zu der Erkenntnis kommen, dass die Deutschen, die Europäer es schaffen können müssen, mit Russland alleine fertig zu werden. Und ich finde, so wie wir bisher diskutieren, ist alles immer sehr real und, glaube ich, auch haptisch. Die Leute können es nachbegreifen, aber es klingt immer alles jetzt so bedrohlich und angstmachend, nicht? Und wir müssen diesen zweiten Teil, glaube ich, auch ganz, ganz stark machen. Hab doch Vertrauen. Wir können das doch. Wenn man sich mal die wirtschaftlichen Stärken anschaut, die Europäische Union hat die siebenfache Wirtschaftskraft von Russland. Deutschland allein ist anderthalbmal wirtschaftlich so stark vom GDP, also vom Bruttoinlandsprodukt, wie Russland. Also wenn wir uns anders organisieren, wenn wir unsere Ressourcen so einsetzen, dass Sicherheit garantiert ist, dann müssten wir alleine Russland abschrecken können. Es müsste auf jeden Fall die Koalition der Willigen, über die wir gesprochen haben, das ist ungefähr viermal die Wirtschaftskraft Russlands. Und es ist doch ein ganz merkwürdiger Zustand, dass wir Angst vor Russland haben und Russland offenbar keine Angst vor uns hat, obwohl wir doch so vielfach ökonomisch überlegen sind. Und deswegen Vertrauen in die eigenen Kräfte. Und Herr Kiesewetter hat ja ein wunderbares Beispiel genannt. Das ist auch ein Beispiel, das ich in meinem Buch habe. Wir haben uns doch aus dieser Energieabhängigkeit von Russland gelöst. Das hat doch keiner geglaubt, als der Krieg begann und der Kanzler das verkündet hat in der Zeitenwendenrede, dass wir eine andere Energiepolitik machen müssen. Da hat jeder gesagt, wie soll das denn gehen? Wird die Energie im nächsten Winter zum Heizen reichen? Wie viele Firmen gehen pleite? Wie viele Menschen werden arbeitslos? Und dann hat diese Ampelregierung sich hingesetzt und hat auf Deubel komm raus Gasvorräte eingekauft zu Preisen, mit denen wir uns sehr unbeliebt gemacht haben in Europa. Okay, der nächste Winter kam, die Heizungen, die Energie hat gereicht. Viele Leute haben den Thermostat runtergedreht. Es muss nicht 22 sein, reicht auch 18. Wir hatten kabarettreife Auftritte, der gute alte Waschlappen von Herrn Kretschmann. Man muss nicht eine halbe Stunde duschen. Man kann auch Jugendlichen beibringen, dass 5 Minuten reichen, nicht? Und wir sind über diesen Winter gekommen, ohne die befürchteten Szenarien, dass es Stromabschaltungen gibt, dass die Energie zum Heizen nicht reicht, dass Firmen pleite gehen. Also wenn Deutschland mal begriffen hat, dass es ein Problem hat, ein großes Problem, und all seinen Grips und seine Energie reinsteckt, dieses Problem zu lösen, Deutschland kann Krise. Der Punkt ist, dass wir wirklich begreifen, dass diese Kriegsgefahr real ist und dass es sehr, sehr wichtig ist, ihr zu begegnen und die Gefahr abzuwenden. Wir können das. Und dieser Punkt, neben unseren Szenarien, die sicher manchen Angst machen, den sollten wir immer wieder unterstreichen. Es ist ein Buch oder ein Gespräch, das die Gefahren benennt, aber das Mut machen will, dass wir das können. Wir können mit diesen Situationen umgehen, auch ohne die Hilfe von Big Daddy in den USA. Wir können selber erwachsen sein und Verantwortung für uns übernehmen.
Herr Kiesewetter, Christoph von Marschall hat gerade gesagt, Deutschland kann Krise, kann Europa auch Krise, wenn wir jetzt mal den Blick nach Brüssel lenken. Ursula von der Leyen hat einen neuen Verteidigungskommissar berufen. Die Zeichen stehen auf europäische Souveränität, einer tatsächlichen Verteidigungsunion. Sind das positive Anzeichen? Stimmen die Sie auch auf europäischer Ebene zuversichtlich?
Ich habe mal vor 25 Jahren 2 Jahre in der EU gearbeitet, beim Aufbau der militärischen Strukturen. Mhm. Und da kam immer wieder mal eine Krise, eine Monitoring-Mission, etwas im Kongo. Und da hat man sich auf diese einzelnen Punkte konzentriert. Aber im Grunde genommen war man sehr an der Oberfläche, sehr theoretisch. Und die EU ist dann stark, wenn die Krisen wachsen. Ja, Europa kann Krise. Das bedarf aber auch von Führung. Und da sehen wir mit Kaja Kallas jemand, die sehr klar in Estland sich positioniert hat und jetzt als hohe Repräsentantin für Sicherheit eine Menge macht. Und Kubilis, der auch aus Litauen stammt, ist jemand, der schon sehr früh gewarnt hat als Verteidigungsminister, als Ministerpräsident über die russische Hochrüstung. Und das sind welche, die das Mindset haben. Deren Aufgabe ist es jetzt natürlich auch, die Südeuropäer, nicht Griechenland, die sind da sehr weit, die sind sogar sehr anstrengungsbereit, aber Portugal, Spanien, Italien hier stärker zu überzeugen, es zu leisten. Ich bin der festen Auffassung, dass dieses Europa sich inzwischen besinnt. Wir haben 1648 Europa die ersten diplomatischen Lösungen eines Krieges gehabt, Münster und Osnabrück.
Der Westfälische Frieden.
Wir haben aber auch auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs dann die römischen Verträge gehabt. Und mein Lieblingsdokument, die Charta von Paris von 1990, Bündnisfreiheit und Unverletzlichkeit der Grenzen. Wenn wir uns auf diese Tradition berufen und zugleich sagen, Frieden ist immer Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung oder Frieden in Freiheit und Wohlstand, also auch etwas, was den Leuten Mut macht, dann bin ich sehr zuversichtlich. Eine andere Alternative sage ich allerdings auch, möchte ich nicht. Und vielleicht ist das, was jetzt von Amerika ausgeht, dass dieses Entsetzen, das wir über die Entwicklungen dort empfinden, auch etwas für uns, uns wieder auf unsere Traditionen zu besinnen und nicht immer der Anlehnungspartner an den großen Bruder zu sein. Und da bin ich sehr zuversichtlich.
Christoph, wie blickst du auf die aktuellen Bewegungen in Brüssel? Du hast gerade gesagt, lieber eine Koalition der Willigen als auf die EU vertrauen.
Also das Erste, was man vielleicht wirklich nochmal sagen muss, es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Es passiert eine ganze Menge in Europa und in der Bundesrepublik. Es passiert nur vieles zu langsam und nicht effektiv genug. Und das ist sozusagen meine Skepsis gegenüber der Europäischen Union. Die Europäische Union, wenn sie es denn schaffen würde, sich schnell weiterzuentwickeln von einem rein zivilen Projekt zu einem zivilen plus sicherheitspolitischen Projekt. Ich meine, die EU finanziert ja jetzt zum Beispiel Waffeneinkäufe, nicht? Wenn die Länder privat das Geld nicht haben, sie geben Rüstungsgüter an die Ukraine ab, zahlt die Europäische Union diesen Ländern das Geld, um neue Waffen zu besorgen. Das hätte es vor 10 Jahren nicht gegeben, nicht? Also es bewegt sich was. Nur ich setze deshalb nicht auf die Europäische Union, weil in allen diesen wichtigen Fragen das Einstimmigkeitsprinzip gilt. Und wir haben ja mindestens einen, der immer dazwischen funkt, von dem wir ständig reden, das ist Viktor Orban in Ungarn. Wenn nur einer dagegen ist, kann man es nicht machen oder es dauert ewig lange. Und wir haben inzwischen eine ganze Menge Viktor Orbans in der Europäischen Union, über die wir weniger reden, nicht?
Viel zu.
Und wenn Sie sich mal erinnern, nach der Pandemie sagte man, wir brauchen ein Konjunkturprogramm, Green Deal, 800 Milliarden auf Schulden. Es hat über ein Jahr gedauert, die politischen Widerstände zu überwinden und Absprachen zu treffen. Das ist zu langsam. Eine Koalition der Willigen kann sich nächste Woche verabreden, was sie machen möchte und welche Gelder sie einsetzt und wie man das macht. Und wenn jemand das nicht machen will, dann ist er halt nicht Anteil der Koalition der Willigen, dann ist die Koalition der Willigen um ein Land kleiner. Aber es hält den Laden nicht auf. Und das ist sozusagen das Problem mit der Europäischen Union, die im Idealfall diese sicherheitspolitische Kompetenz übernehmen müsste, dass sie das nicht können wird, schnell und effektiv.
Sehen
und
Sie Deutschland als Teil dieser Koalition der Willigen? Ich sehe die Notwendigkeit, aber sehen Sie den Willen?
So, da sind wir genau auf demselben Dampfer. Man muss erkennen, es geht ohne uns nicht. Wir sind dieses dicke Land in der Mitte Europas, das im Übrigen jetzt noch, waren wir 28, jetzt noch 23% der europäischen Wirtschaftskraft stellt. Nur wenn wir mit unseren Ressourcen und auch unserem Schwergewicht an der Koalition der Willigen beteiligt sind, dann wird sie funktionieren. Wenn man sagt, Deutschland ist nicht dabei, Frankreich mit seinen innenpolitischen Problemen und wer weiß, wie die nächste Präsidentschaftswahl ausgeht, sowieso nicht. Das ist zu wenig an Potenzial. Auch wenn Sie vorher zu Recht gesagt haben, ist ja toll, dass es diese Gruppe gab, diese Tallinn-Initiative, wo man das Misstrauen hatte. Ich glaube, dass sich in Deutschland bewusstseinmäßig was verändert. Also wenn ich mal sage, als ich begonnen habe, dieses Buch zu schreiben und über Kriegsszenarien im vergangenen Herbst zu sprechen, hatte ich das Gefühl, ich bin ein Außenseiter. Dass dieser Schwarzmaler, der immer schon russlandskeptisch war und selbst unter Sicherheitspolitikern konnte man keine Mehrheit finden. Als ich jetzt auf der Münchner Sicherheitskonferenz war, mit Anja, Sie waren ja auch alle beide dort, hatte ich das Gefühl, unter den Sicherheitspolitikern sind wir jetzt bei 50%. Noch nicht alle nehmen es ernst.
Aber Tendenz steigend.
Ja. Tendenz, klar, steigend, auch in einem schnellen Zeitraum. Wenn ich mir die gesamte politische Klasse anschaue, nein, immer noch nicht angekommen, immer den Schuss noch nicht gehört. Und das ist meine Kritik an den Koalitionsverhandlungen. Natürlich gibt es diese Arbeitsgruppen. Natürlich ist da ein Papier geschrieben worden zur Außen- und Sicherheitspolitik. Nur wenn es nachher um die Streitpunkte zwischen CDU und SPD geht, wo man sich nicht einig ist, die SPD will keine 3,5%, die SPD möchte sich nicht auf eine langfristige Wehrpflicht wieder festlegen, die SPD weiß noch nicht mal, ob sie bewaffnete Drohnen in Massen produzieren möchte. Wenn das dann in den kleinen Kreis kommt, dann sind es wieder nur die vier Parteivorsitzenden. Mhm. Also Herr Merz, Herr Söder, Frau Esken und Klingbeil. Und da fällt erfahrungsgemäß Sicherheitspolitik immer runter gegenüber sozialen Interessen, Wirtschaftsinteressen und so weiter. Und das ist das eigentliche Problem an der Struktur, wie auch diese Koalition zustande kommen wird. Hoffentlich ist ja viel besser, sie kommt zustande, auch mit Defiziten, als sie kommt nicht zustande. Aber das ist das Problem, dass da immer noch Mechanismen eingebaut sind, die nicht im Interesse dieses Landes liegen, sondern das ist einfach so Gewohnheitsrecht. Ja, so haben wir das immer gemacht. Und weil wir es immer so gemacht haben, haben wir nach der Annexion der Krim 2014, haben wir nicht unsere Sicherheitspolitik umgestellt. Weil wir es schon immer so gemacht haben, hat die letzte große Koalition 2017 auch nicht auf die Krim reagiert. Und weil wir es schon immer so gemacht haben, hat die Ampelkoalition nicht als ihre erste Priorität begriffen, da kommt ein Krieg in der Ukraine. Der Putin hat nicht umsonst 100.000 Mann an der Truppen an der Grenze auffahren lassen. Und das liegt an dieser deutschen Art, Koalitionsgespräche zu führen, in denen die Sicherheitspolitik immer hinten runterfällt. Und das ist meine Sorge, dass das wieder passieren wird. Und man kann da nur hoffen, dass sie es nicht erst merken, wenn der Angriff aufs Baltikum begonnen hat, wie im Fall der Ukraine, sondern dass man sagt, okay, das waren die Koalitionsgespräche, aber wir sehen die Zeichen schon. Wir wissen, dass wir uns auf die USA nicht verlassen können. Wir wissen, dass wir Zeit brauchen, um Abschreckung zu organisieren. Es ist ja mit dieser Finanzabsprache nicht getan, wenn ich das noch gerade mal sagen darf. Sehr schön, dass wir jetzt fast unbegrenzt Mittel für Verteidigung haben. Nur der internationale Rüstungsmarkt ist ja nicht ein Supermarkt, wo es mehr Angebot als Nachfrage gibt. Nicht? Wenn Sie zum Beispiel für dieses Litauen-Szenario, braucht man mehr Patriot-Abwehrbatterien, damit man die Russen aufhalten kann. Die Patriot-Abwehrbatterien, die Amerikaner bauen, sind bis in die 2030er Jahre die komplette Produktion verplant. Also was müssen wir machen? Wir brauchen ein Abkommen, es gibt es ja Gott sei Dank, dass wir hier in Europa Patriots unter amerikanischer Lizenz bauen. Aber wir müssen die Fabriken bauen, wir müssen die Ingenieure finden, wir müssen das Produktionsmaterial finden. Nicht? Also was mir vorschwebt, selbst wenn es politisch als Entscheidung sehr schnell passiert, wird es 2-3 Jahre brauchen, bis es Ergebnisse hat. Und das auch nur, wenn wir Verwaltungsgerichtsverfahren wie beim Bau der schwimmenden Gasterminals abkürzen. Nicht? Wir haben doch gelernt in der Krise, wenn wir mal sagen, es ist Ausnahmesituation, wir schaffen die Freiheitsrechte nicht ab, wir schaffen auch die Rechtsmittel nicht ab, aber es müssen nicht 3 Instanzen Verwaltungsgerichtsbarkeit sein, es reicht auch eines. Dann hat man ein Gasterminal auf offener See in 8 Monaten gebaut. Deutschland kann das, ja, wieder.
Absolut.
Wenn wir einfach mal den richtigen Spirit haben, wenn wir diese mentale Zeitenwende in die politische Klasse und die Gesellschaft hineintragen, dann können wir das alles schaffen. Aber es muss bitte passieren und es muss ein Bewusstsein dafür vorhanden sein. Allein, dass man das Geld bewilligt hat, damit ist noch nichts getan. Mit Milliarden kaufen Sie nicht Sicherheit, sondern dann muss mit dem Geld das alles erstmal hergestellt werden und das kostet Zeit.
Um mal schnell beim Thema Geld zu bleiben, Herr Kiesewetter, hier kam auch die Frage aus dem Chat, die natürlich viele Menschen in der Bundesrepublik beschäftigt. Wer wird das alles bezahlen? Nun haben wir zwar ein Sondervermögen, aber auch die Schuldengrenze gelockert. Auf wessen Kosten geht das?
Zunächst einmal, wenn wir es nicht machen, geht es auf Kosten unserer Sicherheit. Und das ist für 12 Jahre. Und wenn man dann von 3,5% spricht, 1% sind 43 Milliarden. Das heißt, wir sprechen von rund 150 Milliarden pro Jahr. Davon ist 1% über den Haushalt abgedeckt. Das sind 43 Milliarden. Das heißt, wir müssen etwa 107 Milliarden zusätzlich finanzieren. Das auf 12 Jahre. Dann haben wir 1,2 Billionen etwa, die uns das kosten würde, wenn wir das nicht aus dem Laufenden heraus finanzieren. Wenn wir es nicht tun, die Kosten eines Zerfalls der Ukraine sind viel größer. Und ich will noch etwas anderes sagen. Wir müssen auch auf die warnenden Stimmen achten. Röttgen und ich haben 14, 15 Nord Stream bereits als Fehler bezeichnet, Nord Stream 2 auch. Und ich sagte im Januar 21, ich nehme mich da gerne zurück, aber im Januar 21, nach dem Februar kommt Krieg. Selbst als Selenskyj seine Rede in München hielt, kamen Leute zu mir und sagten, was erzählst du uns? Der selbst Selenskyj hat gesagt, es kommt kein Krieg. Nicht mal 2 Wochen später ging es los. Das heißt, wenn man die Sensorik hat und das auch spürt, hoffe ich nicht, dass ich mit meiner Aussage in 1-2 Jahren geht es los, richtig liege. Mhm. Ich hoffe es nicht. Aber dazu brauchen wir die Finanzen und müssen auch der Bevölkerung, Sie haben es angesprochen, sehr klar sagen, dass das weitaus günstiger ist als ein Zerfall der Ukraine mit Massenflucht und Ausweitung des Krieges. Denn wenn die Ukraine aufhört zu kämpfen, hört Russland nicht auf, sondern erholt sich und macht dann weiter mit Moldau und den baltischen Staaten, weil wir schwach sind. Oder das Doppelszenario mit Taiwan. Insofern ist dieses Geld gut angelegt, weil es nämlich auch einen Sozialstaat ermöglicht. Und dann sollten wir auch, weil nämlich Sicherheit, soziale Sicherheit, äußere, innere Sicherheit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Aber wir sollten uns auch erinnern, in den 70er, 80er Jahren lagen wir bei um die 4%. Und ein Willy Brandt konnte nur seine Abrüstungspolitik machen, weil ein Brezhnev die 3 Korps oder die 80 Artilleriebataillone ernst genommen hat. Mhm. Und auch unsere Alliierten, die mit 11 anderen Staaten in Deutschland waren, selbst eine Brigade aus Kanada war da. Das heißt, wenn wir das glaubwürdig machen, wächst auch das Vertrauen der anderen in uns, auch das Vertrauen der Bevölkerung. Und ich glaube, dass sich dann auch Folgewirkungen aus der Wirtschaft ergeben und nicht nur in der Rüstungsindustrie, sondern dann sind wir wieder in innovations- und investitionssicher. Das bedarf einer guten Erklärung, aber eben auch einer Unterfütterung durch Handeln. Und das wünsche ich mir so sehr in dieser Koalition.
Mhm. Hier kam noch.
Ja, bitte. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mit den 3, nicht, also man hört ja heute oft, weil wir uns daran gewohnt haben, dass man nur etwas über 1% für Verteidigung ausgibt. Das ginge ja gar nicht ohne schwere Verwerfung. Oder dann fehlt das Geld für Bildung oder sowas. In den 70er Jahren, Willy Brandt, Sie haben es angesprochen, wir waren bei 3,5% oder teilweise an den 4%. Und es hat niemand gesagt damals, dass das Geld für Bildung, für Infrastruktur, für Forschung, für soziale Reformen fehlt. Wir konnten das alles, 3,5 bis 4% für Verteidigung ausgeben und trotzdem das Land sozial voranbringen. Und deswegen, auch das ist wieder so ein Mutmacher. Glaubt doch mal einfach, die Politik kann das, sie muss es nur organisieren und sie muss Mittel umverteilen. Das ist immer politisch schwierig und deswegen macht man es lieber über Schulden, nicht? Und das muss dann die nächste Generation bezahlen. Aber dass das nicht ginge oder dass es die Gesellschaft zerreißt, wenn dieses Land 3,5% für Sicherheit ausgibt, das ist eine empirisch nachgewiesenermaßen falsche Behauptung.
Christoph, hier kam die Frage im Chat, welche Rolle spielt denn eigentlich noch die Diplomatie, um nochmal auf dein Buch zurückzukommen, in deinem Szenario, wie die Bundesregierung den Krieg verhindern kann?
Ja, wir können gerne mit Putin versuchen zu verhandeln. Es ist nur leider, wir sind an einem Punkt, ich verstehe das einfach logisch nicht mehr. Putin ist ein Mensch, der jeden Vertrag gebrochen hat, jeden in den letzten Jahren. Und nur sagen wir, das Ziel ist, mit ihm einen neuen Vertrag abzuschließen. Und wieso soll er ihn dann halten, wenn er ihn nie eingehalten hat? Es ist eine wirklich bittere Erkenntnis. Wir machen Diplomatie, indem wir hoffentlich diese Ukraine-Koalition vergrößern können. Das ist der diplomatische Anteil. Mit Putin eine Erfolgsaussicht, mit Putin durch Diplomatie zu einem fairen und verlässlichen Frieden zu kommen, das ist Traumtänzerei nach den Erfahrungen, die wir mit ihm gemacht haben. Ich fürchte, gegenüber Russland hilft Diplomatie gar nichts. Da hilft nur klare Abschreckung. Aber natürlich heißt das nicht, dass nicht begleitend, also Diplomatie gegenüber der Türkei, was kann die beitragen, um das Schwarze Meer sicher zu machen? Diplomatie innerhalb Europas sowieso, um die Koalition zu vergrößern, Frankreich vielleicht doch mit reinzukriegen. Diplomatie mit Indien, weil es unsere Sanktionen gegen Russland unterläuft und das russische Öl kauft. Also es gibt unheimlich viel Platz und Möglichkeiten für Diplomatie. Nur bitte nicht glauben, dass man Putin mit Diplomatie zum Frieden bekommt. Das halte ich für irreal.
Mhm. Herr Kiesewetter, hier im Chat kommt gerade auch nochmal die Frage, wie fängt man denn die breite Masse in Deutschland ein, die Putins Narrativ Glauben schenkt, das ja auch durchaus von Akteuren hier verbreitet wird, dass man mit Putin durchaus verhandeln kann und dass eine Friedenslösung möglich ist. Wie kann man dagegen steuern?
Also erstmal glaube ich nicht, dass das die breite Masse ist, sondern das sind bestimmte Gesellschaftsschichten, bestimmte Gruppen, die sich da verführen lassen. Das muss man auch immer sehr offen ansprechen. Und insbesondere müssen wir auch schauen, dass wir mehr Informationen an die junge Generation geben, die sagen, wir müssen 21 Millionen Verbrecher aus Deutschland abschieben. Maximilian Krah hat gesagt, 21 Millionen Deutsche, die sich die Staatsbürgerschaft erschlichen haben. Also diesen Unsinn, der im Netz ist, müssen wir mit Gegennarrativen auch begegnen, durch Präsenz, aber durch sinnvolle Präsenz und nicht irgendwelche lustigen Essensgeschichten oder Taschengeschichten. Ich halte es für ganz entscheidend, dass man die junge Generation ernst nimmt und dann auch in Kurzvideos klarstellt. Der zweite Punkt ist zu sagen, dass Russland jeden Tag zwischen 1.000 und 1.200 eigene Staatsbürger tötet oder schwer verletzt, weil sie die in diesen Krieg schicken. Dass also Russland überhaupt kein Interesse daran hat, die eigenen Leute an Frieden zu gewöhnen, sondern dass diese Kriegsmaschine nur läuft, weil Putin diese imperialen Absichten, also das Land zu erweitern, weiter aufrechterhält, weil er sonst keinen Frieden im eigenen Land hat, weil er seinem Land nichts mehr zu bieten hat. Einige Oligarchen, die das Land ausplündern, aber keine Wertschöpfung in der breiten Fläche. Und dass wir diese Russland-Legenden über das friedliche Russland entlarven und deutlich machen, dass Dostojewski und Tolstoi immer auch massiv Missstände beschrieben haben. Und dass die Kooperation, die man mit Russland haben kann, dann gewährleistet ist, wenn eines erreicht wird, dass Russland das Existenzrecht all seiner Nachbarstaaten anerkennt. Wir können immer sagen, der Krieg hört sofort auf, wenn Russland sich zurückzieht. Und wenn wir etwas von Russland fordern, dann ist es ein ganz simpler Satz, das, was Deutschland seit 1945 macht, das Existenzrecht all seiner Nachbarstaaten unwiderruflich anerkennen. Hm. Das wäre die Lösung.
Damit sind wir leider schon am Ende unseres Talks angelangt. Wenn Sie sich weiter mit dem Thema befassen wollen, dann lege ich Ihnen das Buch meines Kollegen Christoph von Marschall ans Herz, Der schwarze Dienstag, warum ein Krieg mit Russland droht und wie die Bundesregierung ihn verhindern kann. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Diskutanten, dem Bundestagsabgeordneten der CDU, Roderich Kiesewetter. Lieber Christoph, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank.
Dir Dank für die Moderation.
Ja, herzlichen Dank.
Sehr gerne. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Mitdiskutieren im Chat. Wir machen in den Osterferien Pause bei High Noon, aber danach geht's weiter. Wir informieren Sie in Kürze über das nächste Thema. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in Kürze. Bis dann.